Didi Kübauer macht 2026 dort weiter, wo er 2025 aufgehört hat. Johannes Gestoferic verkühlt sich beim Fernschauen. Die Austria gewinnt erstmals seit über einem Jahrzehnt wieder in Salzburg. Lindsay Vonn bricht sich ein Bein und die ANSA-Konferenz ist zurück. Herzlich willkommen zur Episode 67. Die Olympischen Spiele laufen übrigens auch. Welche Medaille hat sich dieser Bundesliga-Frühjahrsauftakt verdient, Leute?
Erstmal Shampoo für den Aufsager, der war richtig gut.
Danke.
Ich hoffe, der Hannes hat jetzt nicht Angst um seinen Job.
Gute Besserung.
Gute Besserung,
ja,
natürlich.
Ja,
war ein guter Auftakt, finde ich.
Silber würde ich mal verleihen.
Silber?
Ja, doch, ist in Ordnung. Ich finde, stark angefangen am Freitag und am Samstag und am Sonntag ein bisschen nachgelassen. Vor allem die 17 Uhr Partie war für mich dann ein bisschen einschläfernd, aber sonst sehr fein.
Ja, ich fand die davor jetzt auch nicht sehr, also fußballerisch jetzt nicht sehr ansprechend.
Ich habe nur die Highlights gesehen am Samstag, um ehrlich zu sein, aber die Highlights sind ja in der Regel immer ein bisschen spannender als das Spiel vielleicht selbst.
Ja, aber wenn du selbst bei den Highlights merkst, dass kein Highlight, dass kein Highlight war, dann wird es
spricht nicht fürs Spiel, das ist richtig.
Okay, na, einigen wir uns auf spielerisch gerade einmal Bronze da rissen, und aber von den Ergebnissen und den Überraschungen her. In Summe Silber.
Ja.
Nehmen
wir? Passt gut.
Apropos in Summe Silber, was richtig goldig wäre von euch ist, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert, weil dann freut sich der Hannes auch daheim und das senkt sein Fieber in der Regel. starten wir mit dem Freitagsauftakt. Die Austria gewinnt gegen den FC Red Bull Salzburg 2:0 und das ist eine mittelschwere Sensation nach 24 Spielen, die sie sieglos waren.
Ich würde sogar sagen, eine stark schwere Sensation, muss ich sagen. Also nach oder erstmals seit 2014 in Salzburg gewonnen, hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Vor allem auch, als ich mir den Kader angeschaut habe, den sie gebracht haben, haben wir schon gedacht, puh, das ist eine sehr, sehr junge Ersatzbank vor allem. Sprich, es wird dann auch schwierig sein, irgendwen Bahnbrechenden da jetzt bringen zu können, der dann vielleicht nochmal das Ruder rumreißen könnte, falls man in Rückstand geraten würde. Aber das ist alles ja nicht passiert und das haben sie sehr, sehr schlau gemacht, finde ich.
September 2014 bin ich in mein Matura-Jahr gestartet. Das ist echt schon ein Zeitteil her. Oder auch ein Markovic, der seine Bühne gefeiert hat, war damals 6 Jahre alt und ist Volksschulkind gewesen.
Mhm. Aber also, das glaube ich, zieht sich eh durch die ganze Austria-Bank auch durch. Die haben alle, glaube ich, zu dieser Negativstatistik keinen Bezug mehr gehabt.
Gar nichts.
Was vielleicht
nicht dementsprechend
auch gut ist. Also die sind da nicht reingegangen und haben sich gedacht, so puh, wir können das nicht, weil wir können es nie. Sondern sie haben damit nichts mehr am Hut.
Du musst dir mal vor Augen halten, wer 2014 damals am Feld gestanden ist. Allein schon bei den Salzburgern fangst du mal an mit einem Soriano und einem Alan im Sturm oder auch ein Kevin Campbell. Martin Hinteregger hat bei dieser 2:3 Niederlage der Salzburger gelb-rot gesehen und eingewechselt an Marcel Sabitzer. Ja, also ganz andere Zeiten.
Adi Hütter damals Trainer von Red Bull Salzburg.
Ja.
Bei der Austria Gerald Baumgartner als Trainer. Auch da, ja, mit allein wenn man sich die Torschützen anschaut, bei der Austria Marco Meilinger, David De Paula und Omar Damari.
Wahnsinn.
Ja. Sehr, sehr lange her, die Zeit, muss man sagen. Ja. Du hast es angesprochen, Vasa Markovic war damals in der ersten Klasse Volksschule, hat sein Bundesliga-Debüt gegeben, nachdem er seinen Vertrag verlängert hat bei der Austria, obwohl er etliche andere Angebote gehabt hätte, unter anderem von dem Verein, gegen den er jetzt sein Bundesliga-Debüt gegeben hat. Mit 17 Jahren, 8 Monaten und 25 Tagen ist er der 12. jüngste Austrianer in der Bundesliga-Geschichte.
Na, chapeau.
Hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich finde, der hat das sehr, sehr gut gemacht für sein Debüt. Wie du gesagt hast, vor allem gerade bei dem Verein, wo er auch irgendwie hingehen hätte können, kann mir schon vorstellen, dass er da vielleicht bisschen nervös, aber gleichzeitig auch extra motiviert war, da Salzburg zu zeigen, was er kann und auch zu zeigen, hey Leute, ich spiele bei der Austria-Bundesliga. Könnte mir vorstellen, dass das bei Salzburg jetzt vielleicht nicht der Fall gewesen wäre, der hätte wahrscheinlich jetzt eher bei Liefering angedockt.
Ja, das schätze ich auch. Also ein schönes Zeichen eben an die Jungen bei der Austria, dass da auch die Chance gegeben wird. Ich meine, wenn du dir wirklich auf die Bank schaust, da sind ja durchwegs eigentlich nur junge Spieler dabei gewesen. Auch muss man schon erwähnen, das Comeback von Johannes Handel natürlich auch sehr, sehr schön nach seiner sehr schwierigen Zeit. Also da hat bei der Austria einiges zusammenpasst. Ich meine, es war ja auch noch das 50. Bundesligaspiel von einem Stefan Helm. Ich glaube, besser kannst du es auch nicht abrunden. Und vielleicht hat der liebe Falco von oben halt auch runtergeschaut, weil am Freitag war der 28. Todestag. Da hat er vielleicht auch noch mitgeholfen. Unterm Strich für die Austria ein richtig toller toller Start ins Frühjahr.
Ich weiß gar nicht, wer der letzte Austria-Trainer war, der 50 Austria-Spiele in Folge gegeben hat. Das ist, glaube ich, schon länger
her. Sehr traurig, wenn man das dann schon so erwähnt. Es gibt, glaube ich, nicht
ja,
so
viel. Ich glaube auch.
Michi Wimmer nicht ausgeht.
Wirklich?
Kann sein, dass sich das ausgeht. Aber müssen wir nachschauen.
Apropos Stefan Helm. L2KH8 fragt via Instagram, wird Helm von Zorn gezwungen, Junge spielen zu lassen?
Das glaube ich nicht.
Nein, ich glaube auch nicht, dass irgendein Sportdirektor in Österreich einen Trainer zwingt, irgendwelche Spieler aufzustellen. Ich glaube, dass Stefan Helm einfach nach wie vor das macht, was man als Trainer halt macht. Man stellt die Mannschaft auf, mit der man glaubt, dass man am ersten die Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Hat diesmal gut geklappt, aber man sieht natürlich schon den Weg, den die Austria gehen will und das vor allem die jetzt nachkommen und nachdrängen, halt eben junge Spieler sind. Also abgesehen von Joe Handel, ja, mit Radonic, Alexa und Markovic, durchwegs junge von der Bank kommen, Šalić und Maybach in der Startelf, wo immer noch das Durchschnittsalter über 27 Jahre alt war.
Und
Dragovic. Ne?
Es gibt halt ein paar, die es dann doch ziemlich nach oben schrauben wieder. Ja. Aber auch die brauchst du dann. Also ich finde gerade, wenn der Rest so jung ist, brauchst du auch ein paar richtig Gestandene drinnen, die da den Jungen irgendwie ein bisschen die Richtung vorgeben.
Ja, und was die Austria braucht und der zum Glück ja auch richtig dann da war, war Barry. Ich meine, das war eine Wahnsinnspartie von ihm. Ich meine, sein 1:0, besser kann man wirklich in ein Frühjahr nicht reinstarten. Und für mich war dann wirklich auch noch so die Kirsche auf der Torte oben, als sich einfach die Salzburger umrennen eigentlich. Also der Trummer fällt den Kitano, glaube ich. Also es war schon eine schöne Szene. Und da hofft man natürlich, glaube ich, auf der violetten Seite, dass man den auslaufenden Vertrag von Barry auch noch verlängert, gibt ja eine Option, so viel ich weiß, um ein weiteres Jahr.
Genau. Ganz kurz dazu die Frage von Patrick FR8. Ist Barry immer noch der GOAT?
Also schon langsam wieder einer zumindest. Also ja. Ich finde, er hat vor allem am Anfang ein bisschen seine Qualität nicht so zeigen können, wie man es, glaube ich, als Austria-Fan erwartet hat. Aber jetzt doch die letzten Wochen, Monate, würde ich sagen, immer mehr auch in seine Spur gekommen und gezeigt, was er kann. Also hoffe, dass das bei ihm so weitergeht.
Mhm. Abo Barry, wie du es ansprichst, es gibt natürlich die Option, die Austria auf jeden Fall ziehen wird, aber es gibt ja schon seit längerem Gespräche über eine Vertragsverlängerung darüber hinaus, was dann gerade was die Ablösesumme angeht, dann natürlich entscheidend werden würde. Nächstes Wochenende ist ein Manager wieder in Wien, wird mit Thomas Zorn wieder mal einen neuen Verantwortlichen kennenlernen. Also der hat schon mit ein paar verschiedenen Leuten verhandelt. Ja, mal schauen, in welche Richtung es geht, aber realistisch gesehen wird es ab Sommer dann wahrscheinlich ein anderer Verein werden. Ne?
Ja, wahrscheinlich.
Kurzer Nachsatz noch, vergiss dein Wort nicht, der Michi Wimmer, 49 Spieler in der Bundesliga als Austria-Trainer, also
ganz kurz vorbeigeschraubt. Okay.
Um einen Übergang zu den Salzburgern zu finden, Lukas STSVAS, also Austria Salzburg-Fan, offensichtlich fragt, wie viele Fans waren beim Spiel Red Bull Salzburg gegen FAK, es waren rund 7.500 und das zeigt, dass die Euphorie in Salzburg, was Red Bull angeht, nach wie vor sich in einem sehr überschaubaren Rahmen hält.
Ja, voll. Also ich finde, also das irgendwie dann so traditionell gesehen doch eine Spitzenpartie irgendwie. Herbstferien, wobei in Salzburg sind noch gar nicht Herbstferien.
Semesterferien. Oh ja, mit am Freitag sind sie eigentlich reingestartet. Ne? Okay. Bei uns im Osten ist vorbei und jetzt im Westen ist ja jetzt die Woche.
Also ist vielleicht trotzdem eine schlechte Ausrede dafür, dass so wenig los war. Also ich finde, so eine Partie würde sich dann doch mehr Leute verdienen.
Es zieht sich halt wie schon ein roter Faden einfach durch die Saison, dass die Salzburg-Fans nicht ins Stadion kommen. Ich meine, von den 7.500 waren ja noch ca. 1.000 Mitgereiste aus Wien dabei. Also sprich, bis sogar nur ein bisschen mehr als 6.000. Wenn es sportlich nicht läuft bei den Salzburgern und wenn da kein Hurra und Hihi-Fußball gezeigt wird, dann bleiben die Fans halt einfach fern.
Obwohl sportlich ja nicht so schlecht ausschaut.
Ja,
also, wenn man sich die Tabelle anschaut, dann kann man ihnen jetzt auch nicht so viel vorwerfen.
Aber so eng die ganze Liga, also was haben wir vorher noch gesagt, die SV Ried als Siebter könnten noch easy peasy eigentlich den Grunddurchgang als Tabellenerster abschließen. Also ist alles einfach offen.
Ja. Also, wie du sagst, Salzburg nach wie vor Tabellenführer mit 32 Punkten, aber ich glaube auch, dass die einfach, die sind sehr ambitioniert in dieses Frühjahr gestartet und der Schwung ist gleich einmal wieder weg.
Voll, also auch mit im Cup rausgeflogen davor, jetzt Liga-Auftakt auch verloren. Ja, das haben sie sich ja anders vorgestellt.
Definitiv, ja. Wer übrigens auf der Tribüne war, war Teamchef Ralf Rangnick mit Sohn David.
Ende. Schön. Cool. Hast du es in den Highlights gesehen? Ich auch.
Ja. Auch da spricht für Spiele.
Gehen wir weiter zu dem Verein, der in der Tabelle punktemäßig jetzt gleichgezogen hat mit dem FC Red Bull Salzburg, nämlich dem LASK. 1:0 gegen die WSG Tirol. Didi Küber, ich habe es eingangs gesagt, macht dort weiter, wo er im letzten Jahr aufgehört hat. 11. Spiel, weiterhin ungeschlagen als LASK-Trainer, 10. Sieg, Punkteschnitt 2,82.
Ja, das ist ein überragender Schnitt, finde ich. Ein Schnitt, mit dem man auch durchaus Meister werden kann oder Meister werden
ich
sollte.
Ich höre Hannes vom Krankenbett gerade schreien, dass der LASK Meister wird, weil der Team ist ja einfach coacht. Also bin ich ganz ehrlich.
Ja, voll. Also die haben dort weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Haben ja auch im Cup schon gegen Blau-Weiß Linz gewonnen. Auch aufgrund eines überragenden Kalajdzic, der durchaus, finde ich, ein Unterschied sein könnte im Frühjahr beim LASK. Im Cup schon extrem gut gespielt, auch getroffen, jetzt einen Assist geliefert und sehr, sehr, also der wirkt, finde ich, fast wie ausgetauscht oder ein bisschen als, ja, hätte gecheckt, okay, da könnte doch noch was gehen, vielleicht sogar in Richtung WM. Schauen wir mal.
Schon überraschend, oder? Dass ein Kalajdzic das jetzt geschafft hat, in der Wintervorbereitung den Moses Uso rauszuspielen. Denn ich finde, dieses Stürmerduo Adeniran Uso, das hat sehr, sehr gut gepasst. Ja. Aber dass dann ein Kalajdzic da jetzt auch so harmoniert in diesen ersten zwei Spielen, es sind ja erst zwei, aber dennoch, das ist sehr vielversprechend. Und ganz ehrlich, für einen Kalajdzic, wenn es so weitergeht, dann ist dieser WM-Zug für ihn gar nicht abgefahren.
Sehe ich auch so. Ja. Also erstens mal bringt halt spielerisch schon extrem viel mit. Man merkt halt, Adeniran ist halt der vorne ist und dann die Abschlüsse sucht, aber Kalajdzic bewegt sich um ihn herum. Und ich glaube auch, wenn die Entwicklung so weitergeht, wird der in die USA fliegen.
Voll, vor allem, das ist halt, finde ich, ein Spieler, den du also auch gegen Ende einer Partie bringen kannst und der einfach aufgrund seiner Größe immer gefährlich sein kann. Also gerade wenn es, wie gesagt, gegen Ende einer Partie vielleicht darum geht, dass man die Bälle nur noch vorballert, steht er dort und kann die verwerten.
Wer weiß, vielleicht fliegt der Daniel ja dann auch mit. Wer weiß, vielleicht erfüllt er sich ja noch den Traum. Ich meine, bislang hat er keine Partie für die USA bestritten, aber ganz ehrlich, es schaut ja, seitdem der Didi am Start ist, ja wirklich sehr fein aus. Man 4 Tore und 2 Assists sogar, das ist alle Ehren wert, ja.
Ich finde auch wieder, dass er das wirklich stark gemacht hat, das Tor. Also eine schöne Kalajdzic-Flanke, aber wie er sich da durchsetzt gegen Goalie und WSG-Verteidiger, ja. War schon richtig gut.
Ja, aber auch da finde ich, also eigentlich die WSG nicht so schlecht gemacht, muss man auch noch, finde ich, hervorheben, hätte sich da durchaus auch einen Punkt verdient, finde ich, im Großen und Ganzen. Also spielerisch oder kämpferisch haben sie es wirklich lang auch sehr, sehr gut gemacht und stand ja auch lange eben nur 1-0 und da hätte sehr, sehr lange auch mehr drin sein können für die Tiroler.
Gute Abschlussmöglichkeiten. Also Moritz Welz und Baden Friedrichs und da war schon einiges dabei. Aber ja, unterm Strich, der LASK hätte durch die Chancen schon noch früher zumachen können.
Voll.
Ja.
Die WSG hat jetzt durch diese Niederlage ein bisschen den Anschluss zum Strich verloren. Also Anschluss, aber es sind jetzt doch schon 5 Punkte immerhin auf den
Was
auf den
sehr viel ist dieses Jahr.
Das ist ja Wahnsinn, wie weit die schon hinten sind. Traut sie denen zu, dass die da schon noch eine Rolle spielen, was das obere Playoff angeht?
Also ich habe jetzt mal das Restprogramm offen, jetzt geht es einmal jetzt am Wochenende daheim gegen Sturm weiter und dann haben es noch Ried, Blau-Weiß Linz und der GRK. Ganz abschreiben würde ich sie nicht, aber sie sind jetzt ja nicht in dieser Favoritenposition darauf. Also ich rechne eher damit, dass die WSG in der Quali-Gruppe bleiben wird.
Ja, gehe ich mit. Also ich, gerade wenn man sich die anderen Anwärter anschaut, die da gerade auch einen besseren Lauf vielleicht haben, wie eine SV Ried und so weiter, sehe ich da die WSG nicht im oberen Playoff.
Seht ihr den TSV Hartberg im oberen Playoff?
Die schon eher. Also ich meine, Restprogramm ist jetzt da. Auch besser, finde ich auf jeden Fall, mit Altach, GRK, Salzburg und Blau-Weiß-Linz. Und mir gefällt auch einfach, was sie spielerisch anbieten und liefern. Also
ich weiß nicht, also wenn ich mir die erste Halbzeit anschaue, auch gegen Rapid jetzt am Samstag, würde ich sagen ja, bei der zweiten würde ich sagen nein. Also die war
wieder halt auch Führung
quasi
verspielt.
Wieder Führung verspielt. Die waren halt, also da ging halt gar nichts mehr in der zweiten Halbzeit, wenn man ehrlich ist. Und das sehe ich dann im oberen Playoff nicht mehr, beziehungsweise wenn sie es reinschaffen, auch nicht erfolgreich.
Also ich habe irgendwie so ein Gefühl, der WRC wird es, glaube ich, auch nicht schaffen. Ich glaube, es macht sich Hartberg, Ried und Rapid dann noch so aus. Ja.
Rapid 1-1 gegen Hartberg. Es ist ein bisschen ein Fehlstart von Neo-Cheftrainer Johannes Hoftorup, oder?
Ja, also wenn man den Cup mit einrechnet, dann auf jeden Fall. Also eine 3-0 Niederlage bei Ried, war schon hart, glaube ich, für die Rapid-Fans oder generell für Rapid. Ich glaube, da hätte man sich was ganz anderes erwartet, auch aufgrund der Neuausrichtung, neuer Trainer, neues Rapid quasi. Man will wieder dorthin oder zu der Philosophie, für die man mal gestanden ist. Und ich finde, am Ende des Tages, du hast halt noch diesen einen Punkt gemacht gegen Hartberg, wow, aber es ist irgendwie, also für mich viel zu wenig fürs obere Playoff dann auch, ja.
Du warst ja im Stadion beim Heimspiel gegen Hartberg. Wie hast du die Stimmung erlebt? Wie sind die Rapid-Fans so? Wie ist die Laune der Rapid-Fans?
Ja, also von sogar schon vor dem Spiel nicht gut. Also es gab ja auch gleich dieses Fan-Transparent, wo oben gestanden ist, Kapitän unter Anführungszeichen, Seidel, sag es deinen Kameraden, unsere Geduld hängt am seidenen Faden. Und ich glaube, das spiegelt es auch gut wider. Also die haben einfach keinen Bock mehr drauf. Was ich auch voll verstehe, die sind seit 11 Spielen ohne Sieg. Jetzt hast du gegen Hartberg, okay, zumindest einen Unentschieden geholt. Steht dann das Derby am Programm, die Austria kommt da sicher mit einer breiten Brust. Also ich verstehe jeden Rapid-Fan, der da aktuell nicht happy mit der Lage ist.
Es sind ja nicht nur die Leistungen immer sehr schwankend und mehr schlecht als recht, das sind ja auch die Statistiken, die es dir einfach sagen. Ich meine, wettbewerbsübergreifend seit September in 20 Spielen hat Rapid gerade mal 3 Siege eingefahren, ja, und 12 davon verloren. Das ist ein Punkteschnitt von 0,7. Das ist einer Rapid natürlich nicht würdig. Dass bei den Fans das Fass noch nicht übergelaufen ist, überrascht mich schon ein bisschen. Es hängt jetzt auch viel davon ab, wie sich Rapid im Derby präsentieren wird, nächsten Sonntag bei der Wiener Austria. Wenn es da gewinnst, dann hast du wieder ein bisschen einen Kredit erspielt. Wenn es da verlierst, glaube ich, dann könnte das Pulverfass in Hütteldorf ordentlich in die Höhe gehen.
Ist es vor allem dem neuen Trainer gegenüber nicht ein bisschen unfair?
Ja, komplett.
Also, ich meine,
der kann nichts dafür.
Ein bisschen Zeit zugestehen.
Voll. Aber die hat man bei Rapid halt einfach auch nicht. Und auch das muss ihm irgendwo bewusst gewesen sein. Also
aber da geht ja auch keine Kritik an den Trainer jetzt an sich. Das geht einfach durchgehend an die Spieler und eben zum Beispiel auch an Kapitän Matthias Seidel. Ja. Das ist alles an die Mannschaft gerichtet und auch nicht an den Trainer. Der ist wirklich eigentlich das ärmste Schwein gerade. Ja. Er kann nicht viel dafür.
Was sagt das über sein Vertrauen der Mannschaft gegenüber aus, wenn einen Neuzugang in die Startelf stellt, der genau ein Training in den Beinen hat?
Finde ich mutig, aber es ist auch wichtig, mutige Entscheidungen zu treffen. Also ich persönlich habe es begrüßt, dass Andi Weimann da gleich einmal zu seinem Bundesliga-Debüt kommt mit 34. Und ich finde, es war ja auch ein solides Debüt, oder wie hast du es gesehen? Du warst ja auch
voll
im Stadion.
Also er hat das auch total gut gemacht, hat, glaube ich, 100% Zweikämpfe gewonnen, zwei gute Chancen vorgefunden, die dann beide nur durch Hülsmann irgendwie veredelt werden konnten. Also hätte sich sogar mehr verdient, sein Einsatz, beziehungsweise wäre eine schöne Geschichte gewesen, wenn er eben genau ein Training dabei ist, nicht mal jeden Namen kennt und dann gleich trifft. Wollte es dann am Ende des Tages auch nicht spielen, also dieses bisschen Glück hat Rapid halt dann irgendwie auch nicht aktuell, muss man dann auch dazu sagen. Wenn nicht Riesenpech oft auch. Und ja, aber ich fand ihn ganz gut. Er hat auch nachher Interviews gegeben noch und wirkt einfach sehr, also der wirkt nicht nervös oder so. Ich meine, ja, der kann natürlich auch nichts für die verlorenen Spiele davor, der ist ja auch neu, genauso wie der Trainer. Aber jetzt im Vergleich eben zu einem Seidel, der gefühlt bei jedem Interview schon gar nicht mehr weiß, was er sagen soll, wie auch, sagt doch jede Woche dann dasselbe, dass das nicht unser Anspruch sein kann, dass das nicht das ist, wofür wir stehen, dass wir das nächste Woche besser machen wollen. Kommt irgendwann können es auch die Fans nicht mehr hören.
Also ich glaube, dass Andi Weimann als Spielertyp einmal sehr viel mitbringt, was auch die Rapid-Fans sehen wollen. Dieses dieses kämpferische Element, das natürlich in Hütteldorf schon auch eine größere Rolle spielt als vielleicht bei anderen Vereinen, das ist er halt, das ist ein Arbeiter. Ich glaube jetzt nicht, dass Andi Weimann der ist, der da jetzt 15 Tore im Frühjahr macht, ja, aber das wissen wahrscheinlich eh alle in Hütteldorf auch. Und weil du sagst, Nervosität, eben das, ich meine, der ist 34 Jahre, der hat über 350 Pflichtspiele auf der Insel, also der hat schon andere Stadien und Fanmassen und Drucksituationen erlebt, also ich glaube, den wird jetzt nicht mehr groß was überraschen in Hütteldorf.
Voll, und genau das strahlt auch aus und das ist, finde ich, extrem wichtig für diesen Kader aktuell.
Es war übrigens sein erstes Pflichtspiel in Österreich, abgesehen von den Länderspielen, seit dem 9.06.2007. Damals hat er mit der U19 von Rapid gegen Salzburg mit 4:1 gewonnen.
Ach schon.
Andi Weimann von der Bank gekommen.
Ah. Kennt man noch?
Jasim Billiwan war der Einzige, den man jetzt wirklich noch kennt.
Ja, aber es wird unterm Strich nicht nur allein am Weimann liegen. Also da müssen viele Spieler, die im Herbst absolut nicht performt haben, jetzt schauen, dass sie wieder in die Gänge kommen. Sonst sehe ich da ganz schwarz für Rapid. Also wenn das wirklich in einer Quali-Gruppe endet, dann puh. Puh, also dann wird es an Markus Katzer auch nicht leicht haben, glaube ich, Argumente zu haben, dass er noch immer Sportdirektor ist.
Ich glaube, das ist jetzt schon, also er hat es jetzt schon nicht leicht, da könnte es halt irgendwie noch über einen sportlichen Erfolg quasi rumreißen, aber der muss halt dann kommen. Ne?
Ganz kurz noch zu Hartberg. Elias Havel, seine Torriecher nicht ganz so gut konserviert gefühlt, vor allem Hedl einmal sehr gut gerettet gegen ihn. Das ist eine Chance, die hätte er im Herbst noch gemacht. Ne?
Ja.
Wenn man sagen kann, seinen Fehler wieder gut gemacht. Ich meine, es war ja sehr viel Pech dabei, dass der Gegentreffer ist ja von seinem Rücken, also der Stange aus seinem Rücken rein, da kann er nicht viel dafür. Ja. Aber da hat er auf jeden Fall wieder gezeigt, was er ja auch kann. Aber wird ihm sicher gut tun und noch ganz wichtig sein, weil die Wochen davor, auch wenn ich an das Cupspiel in Ried zurückdenke, das war mal wieder Slapstick.
Naja, voll. Also ich glaube, wie vorher gesagt, da ist halt dann auch null Glück dabei. Ja. Also wenn es halt, also gerade für den Hedl ist da ein gutes Beispiel dafür, wenn es nicht rennt, dann rennt es auch nicht. Und das merkt man bei ihm vor allem irgendwie auch. Ja.
Das war's von den ersten drei Partien dieses Bundesliga-Auftakts. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück, unter anderem mit den beiden Grazer Vereinen.
Klingt so abtäuschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Ich war in den Semesterferien ja unter anderem in Wolfsburg in einem Lokal. Die Kellnerin hat dann relativ schnell bemerkt, dass wir keine Kärntner sind, hat uns gefragt, was wir da eigentlich machen. Wir haben gesagt Urlaub und sie sagt, warum? War dann in der Wolfsburger Innenstadt. Es war nicht sonderlich viel los an diesem Abend, aber sehr viel los war bei der Partie WRC gegen GRK. 2:2 das torreichste Spiel des Rückrundenauftakts.
Vielleicht waren die Leute alle im Stadion oder war das nicht derselbe Tag?
Nein, es war nicht derselbe Tag. Es war Mittwoch am Abend, war ich da.
Ah, okay, gut.
Falls mich wer gesehen hat, ich habe keine Menschen gesehen.
Nicht einmal in der Pizzeria war da auch nichts los oder?
Nein.
Gar nichts.
Nur die Kellnerin.
Wahnsinn, wahrscheinlich die einzigen Kunden.
Aber sehr gute Pizza.
Okay,
WRC GRK sehr rasch einmal gleich was losgegangen. Markus Sulzner, die früheste rote Karte in dieser Saison nach, ich weiß gar nicht, 28 Minuten, glaube ich. GRK-Neuzugang Olesen.
Viel früher, oder?
Sehr großes, 12 Minuten waren es, oder?
Ich glaube, es waren schon 12 oder so, also sehr früh. Ja.
Elf,
sehr gut, wird immer früher. GRK-Neuzugang Olesen, Glück gehabt, dass da alles noch so in dem Schienbein ist, wie es hingehört, ne?
Ja, voll. Also definitiv eine rote Karte. Ich glaube, da hat sich jetzt in der Partie haben sie sich schon ein bisschen drüber aufgeregt, aber ich glaube eigentlich nur, weil es die Spieler selbst gar nicht so wahrgenommen haben. Also ich glaube, für die Spieler am Feld war es ein bisschen überraschend, dass der Schiedsrichter auf einmal rot gezeigt hat, weil auch niemand irgendwie reklamiert hat oder so, sondern weil es halt irgendwie gleich weitergegangen ist. Also die haben das einfach gar nicht so gesehen. Dementsprechend gab es da schon ein bisschen Aufruhr, aber ja. Also braucht man sich nicht zweimal anschauen, die Situation, und ist dann eine klare rote Karte.
hat der Olesen schon Glück, weil da entscheiden wirklich Bruchteil einer Sekunde dann, wo er aufkommt, wo er ihn trifft, wie es dann weitergeht in der Bewegung. Zum Glück nichts passiert, aber halt bitter für den WRC, das war jetzt schon die 6. rote Karte am 18. Spieltag, ja, und damit sind sie Spitzenreiter, weil so viel hat noch keiner kassiert. Die einzige Mannschaft übrigens ohne Platzverweis ist bislang in Wien beheimatet. Rapid hat noch keinen einzigen Platzverweis in der Saison. Spielen aber trotzdem oft, als ob es nur zu 10 wären. Also ist schon
ja, das ist der Fairplay-Gedanke. Ja.
das war eine unstrittige Schiedsrichterentscheidung. Mhm. Es hat leider Gottes auch wieder mal da Diskussionen rund um den VAR und um den Schiedsrichter gegeben. Nämlich das vermeintliche 2:1 des GRK. Neuzugang Klassen mit einem direkten Cornertor, nachdem er kurz davor das schon einmal versucht hat und da die Stange getroffen hat. Das Tor wird aberkannt, weil Muratschat den vermeintlich WRC-Goalie Niki Polster behindert hat. Übrigens genauso wie der Corner davor abgepfiffen wurde, der an die Stange gegangen ist, weil Muratschat den vermeintlich WRC-Goalie Niki Polster behindert hat. Wie habt ihr die, vor allem die Szene, die dann eigentlich zum Tor geführt hat, gesehen?
Gar nicht verstanden, muss ich sagen. Also ich verstehe nicht, warum dieser Treffer aberkannt worden ist. Hat ja auch der VAR eingegriffen, dann hat sich der Schiedsrichter das Ganze nochmal angeschaut und entschieden, dass das Tor nicht zählt, weil Polster gefoult wurde. Für mich es war ein Kontakt da, aber es war jetzt kein Rempler, der irgendwie ein Foul sein könnte. Also ich habe die Situation nicht so wahrgenommen, wie es der Schiedsrichter wahrgenommen hat. Finde auch, dass der Polster einfach viel zu schnell leicht fällt, weil er vielleicht gecheckt hat, dass er irgendwie nicht hinkommt und dann ja Glück hatte, dass der Treffer nicht gezählt hat.
Polster macht schon sehr viel draus. Ja. Ich meine, ich finde schon gut, dass man in vielen Situationen den Goalie halt auch schützt, ja, in diesen Luftzweikämpfen. Ich meine, das war nicht einmal ein Luftzweikampf, das war, ja, dass Schattin hat ihn, glaube ich, einen leichten Touch gegeben. Genau, so und dann ist er zu Boden gegangen, der Polster. Für mich sehr lächerlich und ich verstehe auch den Zorn eines Tino Wawras oder auch eines Ferdinand Feldhofers, dass da der Treffer einfach nicht gegeben wurde, denn das wäre auf jeden Fall das Tor des Monats gewesen, ohne Frage, und hätte dem GRK sicher auch noch weiter geholfen. Unverständlich, dass das aberkannt wurde.
Damit beantworten wir die Frage von Martin Skysurfer, der hat via Insta gefragt, Schauspiel von Polster beim Eckball oder Fehlentscheidung des Schiris? Ich glaube, das ist keine Entweder-Oder-Frage, sondern Schauspiel von Polster, ja, Schauspiel ist jetzt zu arg gesagt, aber Fehlentscheidung, oder?
Ja. Klare Fehlentscheidung.
Also ich sehe es auch als Fehlentscheidung, wie gesagt, Polster-Schauspiel würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat das halt sehr schnell, also eigentlich auch schlau gemacht am Ende des Tages. Ich glaube, er hat schnell gecheckt, wenn er sich da fallen lässt, dann könnte es noch irgendwie aberkannt werden, und das, ja, hat er dann noch so gemacht. Also wenn Schauspieler, dann guter.
Ich finde es halt schade, dass er dann in seinem Interview meint, ja, fragen Sie mal mehr oder weniger, man fällt davon nach, wie hat er reagiert, wenn ich sein Torhüter gewesen wäre, hätte auch gesagt, das ist ein Foul, ja. Das finde ich dann immer so ein, das ist ja ein halbes Stuhleingeständnis ja dann schon eigentlich fast für mich, ja. Wenn man immer dann sagt, so ja, wenn ich aber beim anderen Team wäre, dann wäre es ein Foul gewesen wahrscheinlich. Also ja, taugt man nicht, gefällt man nicht, hoffentlich sieht man es nicht mehr, so wie ich die Bundesliga kenne, wahrscheinlich nächsten Spieltag wieder sowas.
Aber, here we go again.
Ja, GK-Trainer Ferdinand Feldhofer hat sich ja dann auch bei Sky entsprechend echauffiert über die Schiedsrichterentscheidung. Er hat gesagt, es kommt auch nicht oft vor, dass ich gleich in die Kabine gehe nach dem Schlusspfiff. Das war heute reiner Selbstschutz, weil heute ein paar Protagonisten Wahnsinnsentscheidungen getroffen haben.
Fakt.
Ja.
Ja, braucht man nicht mehr dazu sagen. Ich will es unterstreichen noch.
Dino Wawra in der Halbzeitanalyse auch schon ähnlich zusammengefasst. Also der hat eigentlich keine Worte gefunden für die Aktion, und verstehe ich vollkommen.
Was sie wahrscheinlich ein bisschen mehr gefreut hat, ist Ramiz Harakhaté, Doppelpack. Er hält inzwischen jetzt bei 6 Toren in der Bundesliga. Wird das in der kommenden Runde gegen Salzburg nicht aufstocken, sein Torkonto, weil er sich eine Gelbsperre eingehandelt hat.
Ganz bitter, das sind eigentlich diese giftigen Spieler, die der GRK einfach gegen Mannschaften wie Salzburg einfach auch braucht. Ich meine, das hast du gesehen gegen den WRC, dass er da ordentlich on fire war. Trotzdem, ich glaube, beim GRK ist man schon auch ordentlich traurig, dass man da nicht die 3 Punkte mitgenommen hat, dieser Last-Minute-Ausgleich dann, und noch die Vielzahl der Chancen. Ich glaube, der Materna hat ja auch noch eine Aussichtsreiche gehabt, die er auch drüber geschossen hat. Das ist dann zu viel einfach. Ja. Ich meine, da wäre das Polster zum Tabellenende auf jeden Fall größer geworden. Ne?
Also ich meine, macht macht Erik Kreuzig beim Ausgleich sehr schön den Volley, aber halt natürlich Riesenglück, dass Peins den Ball dann abwischt. Weiß nicht, ob der sonst drinnen gewesen wäre.
Na, bin ich auch eher skeptisch. Aber schönes Erfolgserlebnis für den Kreuzig. Ich glaube, der hofft ja auch noch irgendwie, dass der da den Rangnick überzeugen kann, dass er vielleicht auch noch mitfährt. Ja. Es kämpfen gerade wirklich sehr viele österreichische Stürmer in der Bundesliga um einen potenziellen Platz bei der WM. Ja. Bin gespannt, wer dann das Rennen macht, ja, weil bis auf den Arni und auf den Gregal wird da keiner gesetzt dann.
Ja, voll.
Das sehe ich auch so. Ja. Und am Ende spielt dann eh Baumi. Nichtsdestoweniger hat der GRK einen Punkt gut gemacht auf Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz. Das hat nämlich in Altach mit 0:1 verloren. Und da darf man Neo-Altach-Trainer Ogi Zaric nur gratulieren, der sich nach dem Weiterkommen im Cup jetzt da auch gleich bei seinem ersten Bundesliga-Auftritt mit einem Sieg vorgestellt hat.
Ja, der hatte eine coole Woche. Also ich glaube, der hat
Es wird nicht langweilig.
Nein, das ist einfach iconic, diese Aussage. ich glaube, weiß nicht, ob er sich so vorgestellt hat, vielleicht erträumt hat, aber so realistisch war das jetzt vielleicht auch nicht, dass man da im Cup gewinnt und gegen Blau-Weiß Linz gewinnt.
Der schreibt einfach Geschichte in seinem ersten Spiel als Altach-Trainer. Verstehst du, das erste Mal, dass Altach im Halbfinale steht eines Cups?
Stimmt.
Das musst du auch einmal schaffen. Ja.
Stimmt, ja.
Amtsan dritt und gleich einmal Geschichte geschrieben. Entschuldigung.
Absolut, voll. Aber ja, also ich für Blau-Weiß Linz extrem bitter. Also ich finde, die haben das eigentlich gut gemacht. Bin mir auch sicher, dass die Hauptarbeit vom Kölner, also vom neuen Trainer, jetzt auf der Stabilisierung der Abwehr gelegen hat, und das haben sie bis auf ein, zwei Minuten auch wirklich sehr, sehr gut gezeigt. Den Gegentreffer, den man erhalten hat, also diese Eckball-Variante, das war halt zu 100% einstudiert. Das gelingt dir in ein von 100 Spielen, und ja, das ist dann noch bitterer, wenn du so einen Treffer kassierst und deswegen keine Punkte machst.
War aber, finde ich, ja wirklich ausgezeichnete Eckball-Variante.
Also
DeMarco läuft quasi durch einen halben 16er, allen davon, Greil spielt den flach rein, der legt ab zu Uedraogo und der knallt den halt da einfach rein, unhaltbar.
Also beim Riedspiel haben sie mitkommentiert, dass die einen ganzen Tag nur ihren Standardsituationen widmen im Training. Vielleicht macht das Alltag auch.
Es war aber Wahnsinn. Also da schlaft ja die ganze Blau-Weiß-Linz-Defensive. Ich glaube, der Marco rennt da an 4 Blau-Weiß-Kickern vorbei und da schläft jeder. Und selbst dann, wo der kurze Pass gespielt wird auf den Marco, reagiert ja auch keiner. Also die schauen ja dann eigentlich auch nur zu, wie er dann weiterlegt auf den Torschützen dann. Und ja, das ist ganz klarer Fehler von Blau-Weiß. Und so kommst du da unten einfach nicht weg.
Es ist halt gefühlt ein bisschen klassisch, diese, okay, du spielst beim Corner Raumdeckung statt Manndeckung und bist halt, dann fühlt sich halt keiner zuständig, wenn der einfach quer durch den ganzen 16er sprintet, um den Ball zu nehmen. Ne?
Ja.
Sehr schön von den Blau-Weiß-Fans die Schneeschaufel-Choreo. Weg freischaufeln zum Klassenhalt mit sehr vielen Schneeschaufeln, die hochgehalten wurden. Also keine echten Schneeschaufeln.
In den Schneehaufen liegt, wer ist da drin gewesen, die WSG und weiß nicht, der GRK war da auch noch das Wappen abgebildet.
Und Altach.
Ja. Vielleicht haben sie sich auch ein bisschen mehr Schnee erwartet in Altach, als es schlussendlich der Fall war.
Ja. Aber Rasen hat, abgesehen von der Farbe, gut ausgeschaut in Altach, muss ich sagen.
Ja, für Altacher Verhältnisse ganz okay.
Torschütze Uedraogo holt sich dann noch gelb-rot ab. Und das führt dann auch ein bisschen dazu, dass das Blau-Weiß dann schon noch einige Chancen hatte und gute Möglichkeiten auf den Ausgleich ein gelb-rotes sich abzuholen, weil man den Tormann beim Ausschuss sperrt.
Das kostet, glaube ich.
Ich hoffe, dass das kostet in der Kasse, aber es ist wie du gesagt hast, das vielleicht wäre es ihm die größte Lehre, wenn sie dann noch den Treffer dann bekommen hätten, aber man hat gesehen, was es bewirkt hat, dass Blau-Weiß auf einmal wieder da war und zu Chancen gekommen ist, und das ist einfach nur dumm.
Es ist halt auch eine blöde Schwächung, weil ganz ehrlich, vom Restprogramm her hat Altach da jetzt noch das Allerschwierigste. Jetzt fehlt einmal gescheit in Hartberg, ja, und dann hast du noch gegen die Austria, gegen Rapid und gegen Sturm. Ja, das ist schon knackig, wenn es da jetzt noch mit den Top 6 liebäugeln, ja, dann brauchen sie dringend Ergebnisse. Und ganz ehrlich, Hartberg ist, naja, okay, Rapid ist wahrscheinlich eher gerade der leichteste Gegner, aber Hartberg, da sollten sie auf jeden Fall halt eben punkten, wenn sie da den Traum noch aufrechterhalten wollen.
Wie geht's für Blau-Weiß weiter?
In der Quali-Gruppe gegen einen Abstieg. So viel kann ich da sagen. Da ganz ehrlich, da ab dem Zeitpunkt, am 23. Spieltag, wenn dann eben die Tabelle geteilt wurde, dann fängt die alles nochmal von ganz vorne an. Mhm. Ja. Mehr ist da nicht drinnen. Mhm.
Mehr ist natürlich drinnen für den SK Sturm und der SV Ried. Der SK Sturm feiert seinen erst dritten Heimsieg in der laufenden Bundesliga-Saison. Gewinnt 1:0 gegen die Rieder und ich fange gleich mit einem YouTube-Kommentar von Hödel Marcel an. Ich weiß nicht, ob verwandt oder verschwägert. Ist Fabio Ingolitsch der Diego Simeone Österreichs? Alles, was er anfasst, spielt zwar weniger attraktiv, aber kriegt auch kaum Gegentore. Sturm und Alltag beide mit dem 1:0-Sieg. Ich meine, ich glaube jetzt, dass Fabio Ingolitsch wenig für den aktuellen 1:0-Sieg der Altacher dafür kann. Sollte
ich glaube auch nicht, dass er da noch irgendwie Zeit hatte.
Ja, Sturm gewinnt 1:0 in einem Fußballspiel, das weder Gold noch Silber noch Bronze verdient.
Das war typisch nach der Winterpause, so ein Fußballspiel. Echt? Viel Kampf, also, ja. Viel Einwurf, viel Standards. Also gefühlt immer, wenn ich habe Spiele laufen gehabt, halt eben, aber wenn ich was anderes gemacht habe, dann wieder hingeschaut, aber wieder ein langer Einwurf einfach von den Riedern meistens.
Ja, ja. Ich kann mich da eher an ein paar Mart-Einwürfe erinnern, die haben gefühlt 10 Minuten gedauert. Also er hat sich diesen Ball 15.000 Mal nochmal in seinem Handtuch abgewischt und dann beim T-Shirt nochmal abgewischt, bevor er dann irgendwann mal den Platz gefunden hat, wo er einwerfen will. Mhm. Für einen kurzen Einwurf mache ich mal zurück, weil ich mir auch dachte, das kann es ja nicht sein. Also so viele Spielunterbrechungen und so wenig Spielfluss. Also das.
Viel netter Spielzeit hat es nicht gegeben, ne?
Ja.
Ich glaube, Fabio Ingolitsch hat ja gesagt, so rund 40 Minuten
netter
Spielzeit schon hinkommen. Ja.
Ich weiß nicht, ob er es mit gestoppt hat, aber sehr viel mehr kam mir auch nicht vor.
Aber um die Frage da ein bisschen vielleicht nochmal so zu beantworten, ich glaube, es ist einfach gerade sehr schwer. Das war jetzt sein viertes Spiel als Sturmtrainer, wenn man die Europacup-Matches noch dazu nimmt. Und bei Sturm hat sich in diesem Winter einfach so viel getan. So viel tut sich normalerweise, sage ich mal, bei einer Bundesligamannschaft im Sommer. Also wenn du das nochmal anschaust, Chukwuani weg, Horvat weg, Oermann musste jetzt auch gegen Christensen seit Ende Dezember weg. Dann hast du einen neuen 1er-Goalie mit Kutschakow, der ist jetzt auch verletzt. Dann kommen die ganzen Neuzugänge mit Fosso, Mamagashvili, Valci, Koller, Gazi Begovic ist retour. Hast diesen jungen Wilson auch noch am Start und einen Luca Weinhandel, den du von Sturm zwar auch hochgezogen hast. Das ist schon sehr viel Bewegung in einer Mannschaft. Ja. Und das zu formen und mit einem neuen Trainer dann noch was Positives auf dem Platz zu zaubern, das wird seine Zeit brauchen. Und ich finde, da ist Sturm einfach jetzt gerade in einer Findungsphase.
Voll, also ich finde, das hat man auch am Platz gemerkt. Also ich finde jetzt auch nicht, dass die Partie gegen Ried, dass sie da jetzt irgendwie brutal überlegen waren. Mhm. Treffer also von Höhle recht spät gefallen, erst in der 86. Minute. Ich finde, da ist jeder schon von einem 0-0 ausgegangen und das hätte sich auch verdient gehabt. Also Sturm war da jetzt nicht meisterlich unterwegs.
Aber eben, sie haben am Ende die 3 Punkte geholt. Ja. Und wenn du in dieser Findungsfase, diese schwierigen Spiele gegen eine Rieder Mannschaft, die in der Entwicklung natürlich ganz woanders steht als der SK Sturm aktuell, dann in Siege ummünzen kannst, das schon auch eine Qualität, die man dem SK Sturm ja sowieso nie absprechen kann und will. Hödel wird dann eingewechselt, sticht als Joker, hat sehr viel Platz irgendwie bei diesem Schuss aus 25 Metern.
Stimmt. Ich glaube, dass der Poma nicht hingegangen eigentlich. Also da haben sie ihm viel zu viel Platz gegeben. Vielleicht hat man nicht damit gerechnet, dass er es selbst probiert.
Ja, also ich glaube, er hat sich das auch sehr kurzfristig überlegt.
Ja.
glaube ich auch. War ja dann auch abgefälscht vom Egosa. Also es war ja dann auch ein bisschen glücklich, die Geschichte. Aber ja, hat er sich dann auch irgendwo mal verdient. Ich meine, das war jetzt auch sein 21. Bundesliga-Einsatz. Hätte ich wetten müssen, als er debütiert hat für Sturm, dass er 21 Einsätze braucht. Boah, hätte ich nicht geglaubt. Ich habe gedacht, der macht das schneller. Ja, bei Sturm wird er mehr im Zentrum braucht. Er ist auch ein bisschen mehr mit den defensiveren Aufgaben beschäftigt. Bei Sturm 2 hat er halt oft die als Flügelspieler auf die kreative Freiheit gehabt und hat ein bisschen mehr Offensivdrang zeigen können. Freue mich sehr für ihn. Wird ihm sicher gut. Und ich frage mich jetzt wirklich, ob der User mit ihm verwandt oder verschwägert ist. Das wäre wirklich ein cooler Zufall. Aber ja, war ganz, ganz wichtig.
Ich frage mich, wer von uns seinen Treffer, seinen Jubel nachstellt.
Der Hannes von Sausos. Ja. Der schickt uns jetzt noch ein Video, hoffe ich.
Für jedes YouTube-Abo macht Hannes Gestoffritsch einen Flickflack.
Geil, ja. Sollen wir aber gleich einen Krankenwagen bereitstellen, glaube ich, weil ui.
Viel trainiert hat Jakob Hödel ja offenbar nicht in der letzten Woche, weil er aktuell beim Bundesheer ist und dort seine Grundausbildung absolviert.
Grundausbildung war das, ja.
Ja, also ich finde gerade in der Zeit für ihn wahrscheinlich umso schöner, wenn er dann trifft, weil es nicht leicht ist. Also du kommst da immer nur ja, zu ein, zwei Trainings dann zur Mannschaft dazu und bist sonst eigentlich recht isoliert oder weg vom ganzen Team. Mhm. Sprich, du bist da auch in der Kabine dann nicht so dabei und so weiter. Also ich finde, für die Burschen ist das dann gar keine leichte Zeit, wenn sie da im Grundwehrdienst sind. Und umso schöner für ihn, wenn er dann trifft, gerade in so einer Zeit.
Wie war deine Grundausbildung?
Ich war Zivi.
Ah ja.
Naja, ich freiwillig
ja.
Zivi.
Ich bin alles alle
ja, ich auch
sagen,
nicht.
Du auch nicht. Man glaubt es nicht, aber ich wäre tauglich gewesen, aber ich habe gesagt, so nah, ganz ehrlich, lass mich Zivi machen. Das entspricht mehr mir und da bin ich eher daheim.
Gibt es Bundesliga-Kicker, die Zivildienst gemacht haben?
Sehr gute Frage, ich kann es mir irgendwie nicht ganz vorstellen, weil dann bist du ja 9 Monate eigentlich weg. Ja, ich weiß nicht, ob sie dann eine Sonderregelung machen können, dass er, weil du bist ja trotzdem 40 Wochenstunden eigentlich dort beschäftigt. Ne? Weiß nicht, ob es da eine Sonderregelung gibt oder nicht.
Also ich wüsste jetzt von niemandem, der das nie gemacht hat, aber dadurch, dass du halt dann ins Heeresport kommst,
ja, ist es halt also auch sinnvoll. Ja, glaube ich eher sehr, sehr selten der Fall, wenn dann...
Der Einzige, den ich im Kopf habe, aber so ist er... Deutsches Beispiel gewesen war Per Mertesacker, also damals bei Werder noch war, der Zivildienst gemacht. Aber sonst.
Die haben in Deutschland einen Zivildienst?
Ja. Vielleicht heißt das.
Echt?
Das genauso.
Wenn irgendwer einen Bundesliga-Kicker kennt oder ein Bundesliga-Kicker ist, der Zivildienst gemacht hat, schreibt uns bitte.
Ja, interessiert uns. Wäre interessant, ja.
Und wir geben euch ein bisschen Zeit, das auch zu machen und darüber nachzudenken, weil wir machen eine kurze Pause und sind dann wieder zurück mit Fuck Ansa-Konferenz.
Jawohl. Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig, wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Wir sind wieder da mit Fuck Ansa-Konferenz und beantworten jetzt eine Frage, die wir uns selbst vorher geschickt haben. danke Alex Uhl, der nicht nur den Regisseur hier macht, sondern nebenbei auch noch Zeit hat, am Handy zu recherchieren. Niki Sattelberger und Moritz Oswald haben Zivildienst gemacht, als Rapidspieler beim SK Rapid.
Ja, so geht's auch.
Ja.
Immer nicht, auch, dass das auch so gleich geht. Aber super, Alex, top recherchiert. Ja, ich hoffe nicht am Handyspiel noch nebenbei.
Apropos Niki Sattelberger und Moritz Oswald. Ich weiß, was die am nächsten Sonntag um 17 Uhr machen. Wissen Sie auch?
Sehr sicher. Weißt du, was wir machen nächsten Sonntag?
Also die schaut da und wir machen eine Watchparty.
Ja, ich denke, so die schauen unsere Watchparty während
des Jahres. Ich glaube auch, dass sie sich auf unsere Watchparty fokussieren.
Ich schaue gerade, ob der Sattelberger nicht eher ein Spiel hat gerade gesagt. Aber ja, red da mal weiter, alles gut.
Live, Laura 1, YouTube Watch Party während des großen Wiener Derbys mit Hannes Gestoffritsch, wenn er wieder genesen ist, mit Julie Hornschmidt und mit Patrick Stettner. Ich bin nicht dabei, weil ich bin im Stadion. Aber vielleicht schreibe ich euch einen YouTube-Kommentar währenddessen.
Ja, lass uns irgendwas Cooles zukommen.
Unbedingt. Ja, ich glaube, Alex und Sebastian sind auch als Regisseure am Start und freuen wir uns schon drauf. Ja.
Ich freue mich auch drauf. Ich werde im Stadion nebenbei zumindest laufen lassen.
Ja, ausgezeichnet.
In voller Lautstärke. Vielleicht nehme ich mir noch so eine Boombox mit und stelle es auf
die Plätze. Gute Idee.
Du kannst das vielleicht mit dem Stadion-Mikro ein bisschen verbinden mit den Boxen. Ja. Das auf der Osttribüne oder so.
Und dann dort.
Vielleicht haben wir ja Kontakte zu den Stadionsprechern. Ja. Machen wir mit einer ernsthafteren Frage weiter. BR Walzing 5252 fragt auf YouTube, wie wahrscheinlich ist es in Prozent, dass sowohl Rapid und Red Bull nur Quali-Gruppe spielen?
Boah, beide. Ja, das sage ich. Das sage ich 1%.
Ja, also getrennt ist es eine ganz andere Rechnung, zusammen sage ich sogar 0%. Also ich glaube, das passiert nicht.
Ich glaube auch völlig unwahrscheinlich. Ich bin bei 0,2%.
Na schau.
Sind wir uns sehr einig.
Der Julelinks fragt uns, sollten wir nicht am gescheitesten die Liga einfach einstanzen? Kicken kann dieses Jahr eh keiner. Dass meine Schwarzen nach so einer Saison bisher, in Klammer, September und Oktober waren ganz gut, nur einen Punkt hinter der Tabellenspitze sind, ist doch ein Armutszeugnis für alle 12 Teams.
Bitte nicht einstanzen. Lieb ich den Kommentar. Weil, was machen wir dann? Dann habe ich keinen Job. Ja. Und dann war es das.
Denkt auch mal an uns.
Ja, wenn, man, wenn die Liga eingestanzt wird, dann gibt es keinen Podcast mehr.
Gibt es keine Konferenz mehr.
Ja.
Nur noch Zwarer-Konferenz. Auch und, geil. Aber
und,
nein,
beides. Und die Zwarer-Konferenz wackelt auch. Wenn man sich die Geschehnisse so anschaut. Wenn man
die anschaut, die da kämpfen gerade.
Aber ja, also ich sehe den Punkt, das ist qualitativ schwierig in der Saison. Aber ich finde die Spannung, die dadurch entsteht, merzt die Scharte ein bisschen aus.
Voll. Also ich finde, man muss es auch nicht immer nur negativ sehen, sondern kann es auch einfach mal so sehen, dass es dadurch einfach extrem spannend ist und so spannend ist, wie es schon lange nicht war. Und ja, schauen wir mal, wie es dann nach der Punkteteilung wirklich ist. Also dann kann es doch auch wieder klarer werden.
Und um jetzt einmal das Glas halb voll wieder hier hinzustellen, Tobi X93 fragt, was ist das bitte für eine geile Saison?
Ja schau, so kann man es auch sehen.
Ich glaube, es wird einfach nur oft dann immer schlecht gesehen oder auch schwarz gemalt, weil wir im Europacup einfach so überschaubare Leistungen zeigen und einfach schon draußen sind. Ich glaube, in der polnischen Liga ist nicht anders. Da sind sie auch ganz, ganz eng beieinander. Nur da wird das, glaube ich, nicht so negativ gesehen, weil es im Europäisch halt besser läuft. Ja. Also ich glaube, deswegen ist auch ein bisschen die Stimmung da. Bei manchen vielleicht eher schlechter, aber.
Ich höre keine polnischen Fußball-Podcasts zur polnischen Extraklasse.
Ich könnte es, aber ich verstehe nicht alles. Also nur ein bisschen was.
Ja.
Meistens Sachen zum Anstoßen, das da kenne ich aus, aber sonst.
Kommt das so oft vor in dem polnischen Fußball-Podcast?
Also ich war am Wochenende auf einer Geburtstagsfeier und der Wodka Wellness hat sehr gut geschmeckt.
So, also quasi einen polnischen Fußball-Podcast
so
gehört.
In die Richtung.
Stefan Kirchsteiger will via Insta wissen, wisst ihr, warum Alfred Tata nicht getippt hat?
Nein, tatsächlich nicht.
Leider nicht. Ich schaue aber auch oft nur auf die Tipps von Andi Ogris und die waren da und ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, welche Gründe es da hat. Weißt du es?
Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich auch vergessen habe im
Tippspiel.
Level 1 Tippspiel.
Ja, vielleicht hat er es auch einfach vergessen.
Ja.
Winterpause noch verschlafen. Wer weiß.
Vielleicht war er auch in den Semesterferien.
Ich hoffe, es geht ihm gut auf jeden Fall. Ja, also das ist das hoffen wir alle. Aber
auf der Geburtstagsfeier.
Nein, ich habe ihn leider nicht gesehen.
Wir du in Wolfsberg auch nicht?
Ich habe ihn in Wolfsberg auch nicht gesehen.
Okay.
Ja. Letzte Frage. Ein gewisser Willi Vorsager fragt, welche Pflege verwendet Harald für seinen Schnauzer?
Jetzt bin
bitte,
ich gespannt.
Bitte erzähl
nicht
uns.
Nicht so ein 2-in-1-Geschichtel, oder? Also schon was Gescheites. Ja, so 2-in-1, weißt du, Shampoo
so
und solche Sachen. 20-in-1, gibt es ja alles Mögliche.
Na, ich, ganz ehrlich, ich wasche ihn mit meinem Gesicht einfach mit. Und hin und wieder ein bisschen Zahnpasta.
Ja, geil.
Männerpflegeprodukte ist immer ein Highlight.
Die Essensreste darfst du nicht vergessen, die vielleicht auch mal bicken bleiben.
Stimmt, ja. Ich schaue, dass ich immer wieder Nudeln mit Olivenöl esse.
Geil,
ja. Damit es geschmeidig bleibt.
Damit es geschmeidig bleibt geölt. Und schneide ihn immer wieder mal. So einmal in der Woche mit einer Bartschere, dass ich mir nicht wehtut.
Ah, mit einer Schere.
Aber vielleicht hat Willi Vorsager ein paar weitere Tipps. Ich weiß nicht, was der so macht. Weiß das irgendwer von euch?
Auch mit Wasser waschen, glaube ich, ähnlich
auch
wie du.
Ja,
also da wird auch nicht mehr investiert noch.
Ich auch nicht, Jim. Schau mich an. Mein Bartwuchs begrenzt sich eh auf mein Schnäuzelchen, dass ich mal jeden zweiten Tag stutze und drunter passiert auch nicht viel Action. Also.
Aber da Harald nicht um vorher geredet, vielleicht machen wir mal ein Bart-Ranking. Also gerne an euch, wenn es euch interessiert, ob wir mal Schnauzer der österreichischen Bundesliga ranken sollen. Könnte ganz funny werden.
Ja. Geht sich hier nur maximal zweiter Platz aus, weil der Harald mit seinem Schnauzer macht
wir,
den ersten.
So die wir die Spieler.
Ja, du bist die Bundesliga, du bist ein Teil der Bundesliga.
Aber da gibt es schon den einen oder anderen Kicker, der da für seinen Bart auch steht.
Ja,
durchaus.
Wenn jetzt nicht,
wenn jetzt nicht.
Ja, Joe Handel habe ich mir auch wieder gedacht am Wochenende zum Beispiel. Ja. Also da gibt es ein paar.
Lukas Krigic, also ich glaube jetzt hat er, ich weiß nicht, ob er noch hat, aber der hat ja auch diesen richtigen schönen Balken da jetzt gehabt letztens vor der Winterpause noch.
Also mit der Glatze dann schon noch
Wahnsinn.
Einmal extra leid.
Wahnsinn, ja,
also, naja, finde ich gut. Nicht so gut finde ich, dass Alex Uhl seinen inzwischen abrasiert hat, weil der hat auch sehr gut ausgeschaut, finde ich.
Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Das war ein Fehler. Ich habe mich reinrasiert und musste den ganzen abrasieren.
Okay.
Er kommt wieder. Er kommt wieder. Sehr gut.
Wir warten aufs Comeback. Ja.
Während ihr auf das Comeback des Schnauzer-Rankings wartet, bitte abonniert diesen YouTube-Kanal, solange die Liga noch nicht eingestanzt ist, weil nachher dann könnt ihr es eh deabonnieren, aber solange die Bundesliga noch spielt, tut es bitte. Folgt uns auf allen anderen Podcatchern und Insta und weiß Gott, was es alles gibt. Gebt uns so viele Sterne und Herzen wie möglich und seid spätestens am Sonntag wieder dabei bei der YouTube-Live-Watch-Party zum Wiener Derby und vielleicht machen wir davor noch was zum Derby. Aber wir haben noch keine Ahnung was.
Ja, wir müssen erst einen Plan machen, wenn wir ehrlich sind. Aber irgendwas wird, denke ich, schon kommen.
Also falls dir ein Special einfällt zum David, dann lass es uns wissen in den Kommentaren.
Wir brauchen Ideen.
So, war das jetzt so ein gemeinsames Abmoderieren? Hannes, das war, hat das passt,
genau,
oder?
Ja, Hannes war das gut. Ich sage noch, Viva La Liga 1. Ja, genau. Habe die Ehre, gute Besserung, Hannes. Und ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Baba.
Servus.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, dass ich habe keine Worte jetzt.
Aus.
Ende.